Ja, wir kommen schon zur Predigt. Das liegt daran, dass wir ja heute Abendmahl feiern. Und da so Abendmahl eine Weile dauert und wir einiges heute vorhaben, habe ich mich bemüht, eine kurze Predigt zu machen, aber das hat echt nicht hingehauen. Und dann habe ich heute Morgen festgestellt, dass ein ganz wesentlicher Gedanke noch fehlte. Das heißt, diese Predigt wird auch noch zu allem Übel 4 Punkte haben. Schauen wir mal, wie es geht. Vor 2 Wochen hatte ich das Dilemma auch und da habe ich das ganz schnell gemacht und habe mich super beeilt. Und da meinten dann welche vom Musikteam, ich wäre ja im ersten Gottesdienst sowas von gehetzt gewesen. Von daher gucken wir mal, wie ich das hinkriege. Der Text ist vielleicht einigen bekannt, es ist eine relativ lange Geschichte und daraus lese ich jetzt, sie steht im Johannesevangelium, dem 3. Kapitel. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagt Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in seinen Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Geisteskind. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch beim Wind ist es so. Er weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Nikodemus fragte Jesus nochmals, wie ist das möglich? Jesus antwortete ihm, du bist Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, das sage ich dir. Das, was wir wissen, davon reden wir. Und das, was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Aber das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht an. Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich zu euch von irdischen Dingen spreche. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich zu euch von himmlischen Dingen rede? Nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. Es ist der, der auch vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Es ist wie bei Mose, der in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben erhält. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Gott hat den Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er diese Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt, denn er hat nicht an den göttlichen Auftrag von Gottes einzigen Sohn geglaubt. So geschieht die Verurteilung. Das Licht ist in diese Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Denn ihr ganzes Tun war böse. Jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Aber wer das Richtige tut, tritt ans Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn sie sind mit Gottes Hilfe vollbracht worden. Okay, 4 Gedanken möchte ich euch mitgeben. Der erste Gedanke heißt Geist statt Buchstabe. Nikodemus ist ein Pharisäer. Das heißt, sein politisches und religiöses Ziel, das war für die Pharisäer eins, war es, durch die richtige Befolgung der Gebote Gottes die Ankunft des Messias vorzubereiten, ja, überhaupt zu ermöglichen. Die Strategie der Pharisäer war also, durch eine Optimierung der Beachtung der Gebote Gottes, der Gebote des Mose, eine neue Glaubenshaltung beim Volk zu erreichen. Das war ihr Weg der Erneuerung. Das war ihre Vision für den Messias und für die Zukunft des Volkes. Jesus wehrt diesen Weg ab. Nicht eine Verbesserung der Gebotsauslegung, sondern eine grundlegende Veränderung, sozusagen der Neustart eines Menschen, kann eigentlich erst bewirken, was Gott sich wünscht. Und dieses wundersame Tun, diesen Neustart, den kann nur der Heilige Geist erreichen, nicht der Mensch durch Taten und Befolgen. Allerdings, dieses Tun des Heiligen Geistes, dieses Wirken, ist nicht berechenbar oder ableitbar aus Traditionen oder auch theologisch planbar. Es entzieht sich der Macht der Menschen, auch der Macht und dem Vermögen der Pharisäer. Nun, dass Gott einen neuen Weg gehen will, dass die verbesserte Auslegung der Schrift und das intensive Nachfolgen der Gebote des Mose nicht das erreicht, was Gott wirklich auf dem Herzen liegt, das hätte eigentlich einem Schriftgelehrten wie Nikodemus klar sein müssen. Denn schon im Propheten Hesekiel heißt es, dass Gott sagt: Ich schenke ihnen ein anderes Herz. Und das Herz ist der Sitz der Entscheidung. Ich schenke ihnen ein anderes Herz und schenke ihnen einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch, damit sie nach meinen Gesetzen leben und auf meine Rechtsvorschriften achten und sie erfüllen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Es geht schon darum, die Gebote Gottes zu beachten, aber die Frage ist, wo kommt die Kraft her? Die Pharisäer wollen lieber ihre bewährten Wege des Buchstabens gehen. Den kennen sie und den haben sie unter Kontrolle. Denn die Buchstaben bewegen sich nicht weg. Von den Buchstaben weißt du, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Die hast du im Griff. Ganz anders als der Weg des Geistes, so wie Jesus ihn beschreibt. Der Geist Gottes, den du nicht beherrschen kannst, sondern von dem du nur spürst, wenn er da ist. Der Geist Gottes ist nämlich nicht so beherrschbar wie ein Buch, eine Schriftrolle, ein Text. Man kann nicht in das Wirken des Geistes hineinlegen, was man möchte, sondern der Geist Gottes ist unverfügbar. Denn er ist ja der Geist Gottes, dem Herrscher der Welt. Und ich glaube, dass Jesus das in dem Nikodemus spürt, diese Befangenheit. Dass Nikodemus auf der einen Seite fragt, wie soll es mit dem Willen Gottes, dem Volk Gottes weitergehen, und auf der anderen Seite aber hängt an seiner Tradition, an dem, wie er aufgewachsen ist, an dem Status quo, wie er ist, bis auf so ein paar Dinge, die ihm nicht gefallen. Und Jesus wirft Nikodemus eine gewisse Befangenheit vor. Er sagt: Ihr wollt es wissen, du kommst zu mir und fragst, aber eigentlich willst du nur die Antwort wissen, die dir in den Kram passt. Für eine wirkliche Antwort, für eine Antwort des Geistes, der von oben kommt, dafür seid ihr doch eigentlich gar nicht offen. Na gut, trotzdem fragt Nikodemus nochmal nach und fragt nach: Wie soll denn das geschehen? Wenn du davon redest, dass es da eine erneuerte Geburt von oben her geben soll, wenn der Geist kommt, wie willst du das einleiten? Wie willst du, Jesus, das denn machen? Wir haben eine sinnvolle Strategie, verbesserte Auslegung, predigen allen Menschen. Wie willst du das anstellen? Und Jesus antwortet dem Schriftgelehrten mit einer Geschichte aus dem 4. Buch Mose. Und ich erzähle sie mal. Die Geschichte ist die: Das Volk Israel ist immer noch auf dem Weg irgendwann hinein ins gelobte Land. Sie haben gerade einen schweren Kampf gewonnen und jetzt aber nach diesem Kampf verliert irgendwie das Volk den Mut. Und sie fangen wieder an zu jammern und zu heulen. Sie würden am liebsten wieder nach Ägypten zurück, weil hier, das hat ja alles keine Hoffnung und kein Vertrauen, und sie befürchten, dass Gott sie einfach wieder im Stich lässt. Das, obwohl sie gerade sozusagen erlebt haben, dass Gott bei ihnen ist. Und so sendet Gott Giftschlangen. Manche werden gebissen, einige sterben, und dem Volk wird klar, irgendwie haben wir was falsch gemacht. Sie bitten Gott über Mose um Vergebung und bitten Mose um Hilfe. Und Gott beauftragt Mose, eine Schlange zu machen und die an einer Fahnenstange aufzuhängen. Und dann soll es so sein, dass wer von diesen Giftschlangen gebissen wird, der soll auf die Schlange gucken und dann wird er gerettet. Das ist eine sehr merkwürdige Strategie. Abgesehen davon mal, dass die Schlange ja eigentlich das Symbol für das Böse ist, steht sie hier als Symbol für die Hilfe Gottes. Und was noch merkwürdiger ist, ich meine, einfacher wäre ja wohl gewesen, die Schlangen einfach wegzumachen. Das wäre doch klare Sache gewesen. Warum dieser Firlefanz mit dieser Schlange, die an einer Fahnenstange aufgehängt ist? Und da kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Der erste hieß Wort statt Geist. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Geist statt Wort. Habe ich nicht gesagt, ne? Und der zweite Gedanke ist Vertrauen statt Taten. Nun, das Problem war folgendes. Die Israeliten haben Gott nicht vertraut. Sie haben den Mut verloren. Sie waren wieder bereit, alles hinzuschmeißen. Und jetzt sind sie in einer schwierigen Situation und Gott könnte wieder alles richten. So wie er es auch kurz vorher gerichtet hat, als sie wieder in Verzweiflung waren und Gott die Sache für sie geregelt hat. Und es liegt nahe der Verdacht, dass es beim nächsten Mal wieder so ist. Dass obwohl sie merken, dass Gott für sie da ist und auch ihnen hilft, dass sie bei der nächsten schwierigen Situation wieder anfangen und sagen, nein, wir möchten wieder nach Hause. Ihnen fehlt irgendwie prinzipiell dieses Vertrauen auf Gott, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und dadurch, dass Gott immer die Probleme löst, wird dieses Vertrauen der Israeliten nicht gestärkt. Und so setzt Gott die Schlange als ein Symbol, auf das die Israeliten blicken sollen. Und die, die sich sagen, ach Schlange, ey, was ist denn das für ein alberner Kram? Schlange an der Fahnenstange soll mein Leben retten? Hast du hier die Giftzähne gesehen? Das ist doch alles Kokolores. Und wer so sich hängen lässt und nicht vertraut, bei dem wird das Gift wirken. Wer aber sich die Mühe macht zu sehen, wo hängt die Schlange? Wo stehe ich gerade? Wo hängt die Schlange? Ich will auf diese Schlange gucken, weil ich vertraue darauf, dass Gott hilft. Der wird erleben, dass Gott ihm hilft. Das heißt, Gott setzt an dieser Stelle einen Mechanismus in Kraft, wo sozusagen die Geschichte weitergeht, weil die Menschen auf Gott vertrauen. Die Hilfe, die sie bekommen in dieser Situation, kommt nicht einfach so, sondern sie kommt verbunden mit dem Vertrauen darauf. Man kann sich darüber streiten, ob das werkgerechtig ist, sich auszurichten auf die Schlange und da drauf zu gucken, oder ob das nicht einfach nur eine Glaubenshaltung ist, nämlich ein grundlegendes Vertrauen auf Gott. Auf alle Fälle, Gott rettet, indem die Menschen auf seine Hilfe vertrauen und auf ein Symbol blicken, was dafür steht, was die Rettung Gottes macht. Und Jesus sagt, so ist mein Handeln. Auch ich werde quasi erhöht. Ich hänge nicht an einer Fahnenstange, ich hänge am Kreuz. Und ich bin das Symbol, ich bin das, womit Gott deutlich macht, mir ist die ganze Welt von Herzen wichtig. Und alle Schuld, alle Krankheit, aller Tod, der in dieser Welt ist, den nehme ich auf mich. Und wenn ihr auf dieses Kreuz guckt und darauf vertraut, dass ich euch helfe, dann werde ich euch helfen. Dann wird mein Heil, meine Rettung, das Gute, was ich euch tue, bei euch ankommen. Und so argumentiert Jesus gegenüber einem Schriftgelehrten, der sich super auskennt mit dem Alten Testament und sagt, genauso wie das damals in der Geschichte war, die du kennst und die du vielleicht manchmal vergisst, genauso wird Gott heute auch wieder handeln. Es geht nicht um das Befolgen von Geboten, sondern es geht um das grundsätzliche Vertrauen gegenüber Gott. Vertraue ich auf Gottes Handeln? Ja, ist der Nikodemus davon überzeugt? Wie steht Nikodemus jetzt innerlich dazu? Darüber wird erstmal nichts gesagt. Aber Jesus führt die ganze Sache weiter und sagt, was ist dann mit denen, die das nicht wollen? Was ist mit denen, die sich sagen, ich will ja mein eigenes Ding? Und da möchte ich euch mal folgendes Bild zeigen. Zeigst du mal das Bild? Ihr kennt diese Situation auch aus Freiburg sicherlich. Ein Fremdenführer, der mit irgend so einem Teil durch die Gegend zieht, damit die Leute wissen, wo sie hin müssen. Also der Job von so einem Fremdenführer ist, der holt seine Leute morgens am Hotel ab und sein Auftrag ist, dass sie abends am Hotel wieder ankommen, damit die da das leckere Essen essen können und dann zufrieden zu Hause in ihrem Zimmer sitzen und was Tolles erlebt und gesehen haben. Und nun sind so Städte, wo ganz viele Leute hingehen und spannend sind, sind natürlich sehr viele Leute und da kann es den Fremden passieren, weil die sich nicht so richtig auskennen, sondern nur so ein bisschen vom Hörensagen wissen, aber nicht tief in ihrem Herzen den Stadtplan haben, dass so ein Fremdenführer die verliert. Und deswegen nehmen manche Fremdenführer so ein Symbol in die Hand. Was weiß ich, hier so ein roter Regenschirm, da gibt's ja so viele Witze über Japaner, ich habe aber leider kein Bild über Japaner oder Chinesen gefunden, die dann alle so Käppis kriegen mit einer bestimmten Farbe, damit man schon weiß, oh, das ist die Gruppe von dem. Und so ein Fremdenführer, der so ein Fähnchen hat, auch in der gleichen Farbe, dann weiß jeder Außenstehende sofort, wenn da so einen einsamen, blau bekäppten Typen sieht, hier, da vorne war die Fahne, da musst du hingehen. Okay, und die Aufgabe des Fremdenführers ist, der kommt morgens hin und sagt, liebe Damen und Herren, ich führe Sie heute durch die Stadt, Sie werden tolle Sachen erleben, das ist ganz spannend, ich habe viel für Sie vorbereitet, wichtig ist nur, dass Sie bei mir bleiben und wenn Sie mir folgen und wenn Sie mit mir gehen und dann kommen Sie auch heute Abend wieder an am Ziel an und das Ziel ist dann heute Abend das leckere Essen. Und es ist aber manchmal nicht leicht, mich im Blick zu behalten, weil da so viele Leute sind und so. Deswegen habe ich dieses Symbol, diesen roten Regenschirm. Achten Sie immer auf den roten Regenschirm. Gucken Sie, dass Sie ja nicht diesen roten Regenschirm aus dem Auge verlieren. Und dann werden Sie heute Abend wieder da sein. So, falls irgendjemand aus irgendwelchen widrigen Umständen dann doch mal den Blick verliert, haben Sie keine Angst, ich erkenne Sie ja an den roten Kappen oder so, ich werde dann gucken. Ich werde die 99 anderen Touristen dort stehen lassen und werde mich aufmachen, den einen Touristen zu suchen, der Sie vielleicht sind. Aber wenn Sie genau gucken, wird das alles schief gehen. Und dann gibt es vielleicht so 2 oder 3 Touristen, die sagen, also hinter so einem Regenschirm herzulaufen, ist mir doch ganz schön peinlich. Das ist wirklich dämlich. Und so ein rotes Käppi anziehen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich mache mich einfach allein auf den Weg. So schwer kann das gar nicht sein. Ich habe keine Lust, da so eine vorgefertigte Route von irgendeinem Fremdenführer zu erleben. Ich mache mein eigenes Ding. Was sagt der Fremdenführer da drauf, wenn so ein Mensch ihm das sagt? Dann sagt so ein Fremdenführer drauf, na gut, okay. Ist deine Verantwortung, ist dein Problem. Nach meiner Erfahrung wirst du heute Abend nicht beim Abendessen dabei sein. Aber okay, du kannst es ja mal versuchen. Aber meine Verantwortung ist es nicht. Wenn du deinen eigenen Weg gehen willst, wenn du nicht das, was ich dir anbiete, nehmen willst und haben willst, sondern unbedingt deinen eigenen Kopf haben willst, dann ist das dein Problem, das ist deine Sache. Und genau das sagt Jesus auch, wenn er sagt, okay, die nicht die Hilfe Gottes haben wollen, die nicht in das Licht Gottes treten, die nicht auf das Symbol Gottes gucken, ja, die sind gerichtet. Das heißt, ja, die haben ihren Willen. Die kriegen das, was sie wollen. Die haben ihr eigenes Ding, das wollten sie und das kriegen sie. Aber wer auf das Ding Gottes guckt, wer auf den Regenschirm guckt, die Schlange, nein, Jesus am Kreuz, der wird am Ende das Essen kriegen. Okay, das war meine Predigt und dann habe ich heute Morgen Folgendes überlegt. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir sind keine Pharisäer, wir sind nicht im Hohen Rat, wir haben da gar nicht so solche Situationen. Was bedeutet das für uns eigentlich? Wo ist die Verbindung von diesem Text zu uns? Nun, was war der Fehler der Israeliten? Der Fehler der Israeliten in dieser Geschichte mit der Schlange war, sie vertrauten nicht auf Gott, weil sie ihren alten, gewohnten Situationen hinterher trauerten, nämlich Ägypten. Da wussten wir noch, wo wir morgens aufwachten. Obwohl, wenn man ehrlich ist, so toll war das in Ägypten ja auch nicht. Aber Erinnerung malt mit goldenem Pinsel. Da stellt man sich das dann wieder besser vor. Und sie waren zumindest selbstbestimmte Sklaven. Sie mussten nicht dem Mose hinterherlaufen, sondern sie konnten sich sagen, ach, ich bin Sklave, das ist mies, aber das ist mein Leben. Sie vertrauten Gott nicht, sondern wollten immer wieder in ihre alten Gewohnheiten, in ihre alten Situationen zurück. Und genauso ist auch die Situation der Pharisäer. Auch die Pharisäer. Die Pharisäer haben schon was vor. Die Pharisäer sind ähnlich wie die Israeliten. Ja, Hilfe Gott, befrei uns. Aber trotzdem haben sie auch das Gefühl, dass sie genau wissen, wie Gott das machen soll. Und sie wollen nicht wirklich loslassen und in was ganz Neues, in ein neues Land, sondern sie wollen eigentlich auch das mitnehmen, was sie haben, was sie kennen. Soll nur ein bisschen netter werden. Ein bisschen besser werden. Ein bisschen ohne Römer. Das war für viele der Wunsch. Ja, was für so einen Pharisäer im Hohen Rat auch eine super Sache ist, wenn nicht mehr die Römer die Entscheidung haben. Was wird aus Nikodemus? Er kommt tatsächlich noch zweimal im Neuen Testament vor, im Johannesevangelium. Er kommt vor bei der Verhandlung, wo es darum geht, ob Jesus zum Tode verurteilt wird oder nicht. Wo sofort klar ist, nee, der wird zum Tode verurteilt, weil er ist ein Verleumder, ein Gotteslästerer, Verführer. Und da wirft Nikodemus ein, seit wann kann man nach unserem Gesetz einen Menschen verurteilen, ohne ihn vorher anzuhören? Erst muss man doch wissen, was er getan hat. Das heißt, er möchte nicht, dass Jesus verurteilt wird zum Tode, aber er stellt sich auch nicht wirklich explizit auf die Seite Jesu, sondern sagt, hey, wir müssen mal auf unsere Tradition zurückgucken und da sehen wir, wie das richtige Vorgehen ist. Wir müssen erst den Menschen auch nochmal anhören. Er tritt irgendwie für Jesus ein, aber irgendwie auch nicht so richtig volle Kanne, oder? Und später dann taucht er nochmal auf bei der Beerdigung Jesu. Da heißt es, dass Nikodemus hinzukam und eine Mischung aus Myrrhe und Aloe mitbrachte, ungefähr 100 Pfund. Und die Funde, die damals benutzt wurden, wogen 327 Gramm. Das heißt, er brachte 32 Kilo Salböl mit. Das ist wahrscheinlich eine ganze Menge. Und das war sicherlich auch nicht billig. Er hat sich's was kosten lassen. Aber es ist bei der Beerdigung, wo er auftaucht. Wo berührt dieser Text uns? Mich berührt er da, wo ich, obwohl ich gute Erfahrungen im Glauben gemacht habe und erlebt habe, dass Gott mir beisteht, sobald es irgendwann schwierig wird, dann doch kribbelig werde und nicht schlafen kann. Weil ich Angst habe, dass Gott mich doch jetzt im Stich lässt. Und das, obwohl ich vorher erlebt habe, dass es nicht so war. Wo betrifft es mich? Dabei, dass ich denke, ja, der Weg Gottes ist spannend, ich würde da auch tolle Sachen mit Gott erleben, aber ich würde das auch schon gern unter Kontrolle haben und wissen, dass ich abends auch immer wieder zu Hause bin rechtzeitig. Weil so meine Routinen möchte ich doch nicht aufbrechen. Auch wenn die Pharisäer immer die Bösen sind, merke ich, dass ich doch in ganz vielem sehr ähnlich diesem Nikodemus bin. Und wahrscheinlich würde ich in irgendeiner Verhandlung auch nicht sofort sagen, hier bin ich, ich stehe für Jesus ein, kreuzigt mich, sondern ich würde sagen, ja Moment, lasst uns erstmal gucken, wie das hier vom Protokoll vorgegeben ist. Ich würde schon versuchen, da irgendwie was zu deichseln, aber ob ich mich so klar hinstellen würde wie Stephanus, den sie dann gesteinigt haben, ich weiß nicht. Und wir als Christen, wir als Gemeinde, wir als evangelische Kirche, überlegen, wie geht's in der Zukunft weiter? Was kommt noch? Wie sieht die Welt in der Zukunft aus? Gibt es Hoffnung? Woher holen wir diese Hoffnung? Worauf achten wir? Sehen wir uns nach dem vorbei, was wir kennen, nach dem, was wir kennen, nur es soll wieder funktionieren? Oder sind wir bereit, neue Wege zu gehen? Versuchen wir, an den Stellschrauben unseres Lebens zu drehen, die wir selber im Griff haben, weil wir drehen dran? Oder sind wir bereit, sozusagen uns der dem Handeln des Heiligen Geistes auszuliefern, der dummerweise, so wie Jesus sagt, man nicht genau weiß, woher er weht und wohin er weht. Das heißt, wir wissen nicht, wann wir morgens aufstehen müssen und ob wir abends zum Abendessen rechtzeitig da sind. Wo sind wir eigentlich? Sind wir bei Jesus und den Jüngern oder stecken wir nicht so ein bisschen auch beim Nikodemus, der sein Bestes versucht, der alles macht, der immer zuverlässig ist, aber dem es auch schwer fällt, sozusagen einen richtig großen Schritt in etwas zu gehen, was er vielleicht selber gar nicht so genau kontrollieren kann. Ich stehe, glaube ich, viel näher an der Seite des Nikodemus, als ich das gerne hätte. Und ja, ihr könnt selber überlegen, wo ihr so steht. Damit bin ich am Ende meiner Predigt. Und da das ja jetzt ganz viel Gerede war, könnt ihr euch jetzt entspannen, weil das KF Brass Quintett nochmal ein Lied spielt.